Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9NaTree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Kritik der praktischen Vernunft von Immanuel Kant ist ein zentrales Werk der Moralphilosophie und zugleich die zweite der drei Kritiken. Es erschien erstmals 1788 und untersucht nicht theoretische Erkenntnis, sondern die Frage, wie vernünftiges Handeln möglich und moralisch zu begründen ist. Kant richtet den Blick damit auf die praktische Vernunft, also auf die Fähigkeit des Menschen, sich selbst durch vernünftige Prinzipien zum Handeln zu bestimmen. Das Buch gehört zur philosophischen Grundlagentexten des europäischen Denkens, weil es Moral nicht aus Gefühlen, gesellschaftlichen Gewohnheiten oder göttlichen Geboten ableitet, sondern aus dem Anspruch allgemeingültiger Vernunftgesetze. Im Mittelpunkt stehen Freiheit, Pflicht, Autonomie und der kategorische Imperativ. Zugleich zeigt Kant, warum moralische Verantwortung nur dann sinnvoll gedacht werden kann, wenn der Mensch als frei handelndes Wesen verstanden wird. Das Werk ist deshalb keine praktische Anleitung für Alltagssituationen, sondern eine systematische Begründung der Ethik. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der kategorische Imperativ als Maßstab universeller Moral. Der wichtigste Gedanke der Kritik der praktischen Vernunft ist Kants kategorischer Imperativ. Er verlangt, dass eine Handlungsregel nur dann moralisch sein kann, wenn sie als allgemeines Gesetz für alle vernünftigen Wesen gelten könnte. Damit trennt Kant moralische Prinzipien von bloß persönlichen Vorlieben oder situativen Vorteilen. Entscheidend ist nicht, ob eine Handlung nützlich, angenehm oder erfolgreich ist, sondern ob ihre zugrunde liegende Maxime verallgemeinerbar bleibt. Auf diese Weise schafft Kant ein formales Kriterium der Moral, das unabhängig von Kultur, Religion oder individuellen Interessen gelten soll. Gerade diese Abstraktheit macht das Prinzip so einflussreich, aber auch schwer anwendbar, weil es keine fertigen Antworten für konkrete Konflikte liefert. Stattdessen fordert es den Handelnden dazu auf, seine eigenen Motive zu prüfen. Moral beginnt für Kant also nicht bei äußeren Folgen, sondern bei der inneren Gesetzmäßigkeit des Willens. Das Buch erklärt damit, warum Ethik für ihn eine Frage rationaler Selbstprüfung ist und nicht bloß eine Sammlung guter Gewohnheiten. Zweitens, Freiheit und Autonomie als Voraussetzung moralischer Verantwortung. Ein zweites zentrales Thema ist die Freiheit des Willens. Kant behauptet nicht, dass Freiheit empirisch beweisbar wäre, sondern dass sie für moralisches Handeln notwendig vorausgesetzt werden muss. Nur wenn der Mensch sich selbst bestimmen kann, ist er für seine Entscheidungen verantwortlich. Ohne Freiheit gäbe es lediglich Naturkausalität, also eine Abfolge von Ursachen und Wirkungen, aber keine eigentliche Pflicht. Deshalb ist Autonomie bei Kant mehr als Unabhängigkeit von äußeren Zwängen. Sie bedeutet, dem eigenen Willen ein Gesetz zu geben, das vernünftig begründet ist. Diese Selbstgesetzgebung unterscheidet moralisches Handeln von bloßem Folgen von Neigungen, Trieben oder gesellschaftlichem Druck. Kant verbindet damit Freiheit und Gesetz nicht als Gegensätze, sondern als zwei Seiten desselben moralischen Zustands. Der Mensch ist gerade dann frei, wenn er sich nicht von Zufälligkeiten leiten lässt, sondern aus Vernunft handelt. Diese Sicht prägt die gesamte Schrift, weil sie erklärt, warum Pflicht nicht als Einschränkung, sondern als Ausdruck vernünftiger Selbstbestimmung verstanden wird. Drittens, Pflicht gegen Neigung moralischer Wert entsteht aus dem guten Willen. Kant misst moralischem Handeln nicht den gleichen Wert bei, wenn es nur aus Neigung erfolgt. Eine Handlung kann äußerlich richtig sein und dennoch keinen eigentlichen moralischen Wert besitzen, wenn sie bloß aus Interesse, Sympathie, Angst oder Gewohnheit geschieht. Der entscheidende Maßstab ist der Wille, aus Pflicht zu handeln. Damit verschiebt Kant die Ethik von den sichtbaren Folgen einer Tat auf ihre innere Motivation. Er fragt, ob ein Mensch das Richtige tut, weil er es als richtig einsieht, oder nur, weil es ihm gerade passt. Diese Unterscheidung ist zentral, weil sie Moral vor Zufall und Stimmung schützt. Neigungen können unterstützend sein, aber sie sind unzuverlässig und wechselhaft. Pflicht dagegen beruht auf dem Bewusstsein eines allgemeinen Gesetzes. Kant will damit nicht Gefühle abwerten, sondern zeigen, dass moralische Verbindlichkeit nur aus Vernunft kommen kann. Der gute Wille ist deshalb die Grundlage der Ethik, weil er nicht vom Erfolg abhängt, sondern von der inneren Haltung des Handelnden. Gerade darin liegt die Strenge und Konsequenz von Kants Moralphilosophie. Viertens, Postulat der praktischen Vernunft, Freiheit, Unsterblichkeit und Gott. Im weiteren Verlauf führt Kant sogenannte Postulat der praktischen Vernunft ein. Dazu gehören Freiheit, Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes. Diese Annahmen werden nicht als theoretisch beweisbare Tatsachen präsentiert, sondern als notwendige Voraussetzungen dafür, dass moralisches Handeln vernünftig gedacht werden kann. Besonders wichtig ist dabei der Zusammenhang mit dem höchsten Gut, also der Verbindung von Tugend und Glückseligkeit. Kant ist überzeugt, dass moralisches Streben auf einen sinnvollen Zusammenhang von sittlichem Handeln und einer letztlich gerechten Ordnung verweist. Deshalb nimmt die praktische Vernunft diese Postulate an, ohne sie wie mathematische Beweise zu behandeln. Der Unterschied zur spekulativen Vernunft ist hier entscheidend: Was theoretisch nicht sicher erkannt werden kann, kann praktisch dennoch vernünftig vorausgesetzt werden. Dadurch erhält die Moral eine transzendente Perspektive, ohne dass Kant die Grenzen kritischer Philosophie verlässt. Diese Konstruktion zeigt, wie eng für ihn Ethik und Vernunft verbunden sind. Moral ist nicht nur Pflichterfüllung im engeren Sinn, sondern steht in einem größeren Zusammenhang von Sinn, Verantwortung und Hoffnung. Schließlich, die Methodenlehre als Ansatz einer moralischen Erziehung, am Ende der Kritik der praktischen Vernunft steht ein vergleichsweise kurzer, aber wichtiger Abschnitt zur Methodenlehre. Hier geht es um die Frage, wie moralisches Denken gebildet werden kann. Kant entwirft keine pädagogische Systematik im modernen Sinn, sondern skizziert, dass Menschen in der Lage sein sollen, ihre Urteilskraft im Hinblick auf sittliche Fragen zu schulen. Moralische Erziehung bedeutet für ihn nicht bloß Belehrung über Regeln, sondern die Entwicklung der Fähigkeit, Maximen selbstständig zu prüfen. Das passt zu seinem Begriff der Autonomie, denn wer moralisch handeln soll, muss Gründe verstehen und nicht nur Anweisungen befolgen. Besonders für junge Menschen ist diese Schulung wichtig, weil moralische Urteilskraft nicht automatisch entsteht. Die Methodenlehre zeigt deshalb die praktische Konsequenz des ganzen Werkes. Eine Ethik der Vernunft braucht Bildung, Reflexion und Selbstdisziplin. Zugleich wird sichtbar, dass Kant Moral nicht als bloß private Angelegenheit versteht, sondern als Aufgabe der Formung des Charakters. Dieser Schluss verankert die abstrakte Theorie in einer realen Frage der Vermittlung und des Lernens. Zusammenfassend, die Kritik der praktischen Vernunft eignet sich vor allem für Leserinnen und Leser, die sich ernsthaft mit Ethik, Moralphilosophie und der Begründung von Verantwortung auseinandersetzen wollen. Besonders sinnvoll ist sie für Studierende der Philosophie, für Lehrende, für philosophisch interessierte Leser und für alle, die Kants Denken im Zusammenhang seiner drei Kritiken verstehen möchten. Der Nutzen des Buches liegt weniger in unmittelbaren Handlungsanweisungen als in einer präzisen Analyse dessen, was Moral überhaupt möglich macht. Wer das Werk liest, gewinnt ein tieferes Verständnis für Pflicht, Autonomie, Freiheit und die Frage, warum moralische Prinzipien nicht von bloßem Nutzen oder persönlichen Vorlieben abhängen dürfen. Im Vergleich zu vielen anderen Büchern der Ethik ist dieses Werk nicht praktisch, psychologisch oder gesellschaftsethisch, sondern grundlegend systematisch. Gerade dadurch hebt es sich ab. Es liefert keine Liste richtiger Entscheidungen, sondern die philosophische Architektur, auf der moderne Moraldebatten bis heute aufbauen. Trotz der schwierigen Sprache bleibt es ein Referenztext, weil es die Frage nach dem guten Handeln mit außergewöhnlicher Strenge und begrifflicher Konsequenz behandelt. Wenn Sie unterstützen möchten, Immanuel Kant, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!